Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen zu Gast bei uns. Um alle Titel anständig aufzuzählen, muss man einmal tief Luft holen. Olympiasiegerin, Europameisterin, U20-Weltmeisterin, Champions-League-Siegerin, deutsche Meisterin, und zwar 6-mal, wenn ich richtig gezählt habe, Pokalsiegerin 8-mal. Sie ist die Torhüterin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Almuth Schuld, herzlich willkommen.
Guten Morgen, dankeschön.
Schlägt Ihr Herz eigentlich schneller, wenn ich Ihnen diese Traummaße nenne? 7,32 Meter mal 2,44 Meter?
Sagen wir mal, das erinnert mich an meinen Job.
Ja, das sind die Traummaße des Traumtores, ihr Job, Ihr Arbeitsplatz. Kann da überhaupt so eine Beziehung entstehen? Weil eigentlich ist ja Ihr Job, dieses Ding sauber zu halten. Also bloß keinen Ball hinter diese Linie.
Ja, aber dafür ist es von Vorteil, wenn man die Maße kennt und genau einschätzen kann, wie groß das Tor ist, ob man reagieren oder agieren muss oder nicht.
Ja. Und diese Maße sind tatsächlich immer und überall gleich. Ob da eine Frau im Kasten steht, ein Mann, ein großer oder eine kleine, völlig egal.
Das stimmt. Das ist in den Regularien so festgelegt.
Almuth Schuld ist also die Torhüterin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Das mit dem Sauberhalten kann sie sehr, sehr gut. Sie hat gerade eine Auszeit, weil sie schwanger ist. Statt Training also reden mit uns. Das ist schön im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe gerade alle großen Titel aufgezählt, Frau Schuld. Da hätte im Sommer jetzt noch einer dazukommen können, den Sie noch nicht haben. Jetzt sind wir schon bei diesem Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ne? Weltmeisterin sind Sie wirklich einmal geworden mit der U20-Mannschaft, aber eben noch nicht mit dem Frauenteam. Jetzt findet diese WM aber ohne Sie statt, weil sich eben Baby, Bauch und Tor nicht vertragen. Wie bitter ist es denn zu fehlen?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich bitter, aber ich habe ja einen sehr, sehr guten Grund und ich weiß auch, warum und wieso. Und dann ist es zu ertragen. Es wird eine neue Erfahrung für mich auch werden, die Weltmeisterschaft vom Sofa aus zu verfolgen. Die letzte Weltmeisterschaft, die ich vom Sofa aus verfolgt habe, ist 2007 gewesen. Da sind die deutschen Weltmeisterinnen geworden. Von daher vielleicht ein gutes Omen. Und ich freue mich dann auch mit den Mädels zusammen, falls sie es schaffen sollten.
Da sind Sie schon beim Thema. Vom Sofa aus verfolgen ist ja gerade gar nicht so einfach, wenn man da ganz genau hinhört. Da gibt es ja irgendwie mächtig Zoff, wo die WM jetzt im Fernsehen übertragen wird. Der Internationale Fußballverband, die FIFA und die Fernsehsender, die sind da im Clinch. Wie beobachten Sie das?
Ja, das beobachte ich mit einem gewissen Maß an Schrecken, weil das so kurz vorm Turnierbeginn einfach nicht sein sollte. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Beide Seiten versuchen sich so ein bisschen die Schuld zuzuschieben. Aber der größte Fehler ist, glaube ich, der Prozess an sich. Also man kann nicht ein gutes halbes Jahr vor Turnierbeginn erst anfangen, die TV-Rechte zu verkaufen. Das ist auf der Männerseite da schon lange gegessen. Da wird meistens intern bei den übertragenen Sendern der Plan erstellt, wer wann wo an welchem Ort zu sein hat, wie viele Mitarbeiter man braucht und so weiter. Und das ist jetzt 2 Monate vorm Turnier noch nicht mal geregelt. Und so darf das einfach nicht laufen. Das ist für mich unprofessionell.
Von Mitte Juli bis Mitte August findet diese Frauenfußball-Weltmeisterschaft statt in Australien und Neuseeland. Wenn Sie sagen, das ist unprofessionell und Sie haben gerade gesagt, da wird jeder irgendwie einen Teil dran haben. Sind die einen zu gierig und die anderen zu geizig, oder?
Wenn man es einfach ausdrücken will, kann man das vielleicht so sagen. Also Verhandlungen sind letztendlich oft von einem Ergebnis geprägt, dass die einen von ihrem erstmaligen Angebot ein bisschen nach oben gehen und die anderen von den Wünschen etwas runtergehen und man sich in der Mitte trifft. Das ist Gesetz seit Tausenden von Jahren. Aber irgendwie muss auch gewisse Kompromissbereitschaft da sein und es muss auch eine gewisse gleiche Auffassung von Wert des Produktes da sein. Und da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit auseinander. Es ist auch das erste Mal, dass die Rechte für eine Frauen-WM an sich verhandelt werden. Sonst wurden immer die beiden Turniere, Männer- und Frauen-WM, zusammen verkauft an die Sender. Und das heißt, letztes Mal waren die WM 2019 und die WM 2023 in einem Paket zusammengefasst. Wahrscheinlich hat sich die FIFA nach der erfolgreichen Europameisterschaft vom letzten Jahr gedacht, Mensch, da könnten wir doch mal etwas machen, dass wir die Frauen extra verkaufen. Aber man darf damit halt nicht ein halbes Jahr vorher starten, sondern das muss 1,5 Jahre vorher fix sein.
Hat auf alle Fälle ein Geschmäckle. Ne? Jetzt sind Sie nicht dabei und Sie haben diese, ich nenne es jetzt mal schöne Zwangspause vom Profifußball. Wie selbstverständlich ist es und war es für Sie eigentlich immer mit der Familienplanung, mit Kinder bekommen, nicht bis nach der Sportlerinnenkarriere zu warten?
Der Wunsch hat sich schon recht früh geregt. Also das ist nicht spontan entstanden, sondern schon etwas länger gewesen. Und ja, ich wollte immer nicht erst mit Mitte 30 oder Ende 30 Mutter werden, sondern früher, vor 30 am besten. Ich habe es auch noch geschafft mit 29. Das muss da irgendwie reinpassen, weil ich weiß oder gesehen habe vorher, wie das Fußballgeschäft ist. Es waren keine anderen Mütter um mich herum, sondern alle, die schwanger wurden, haben dann aufgehört. Und ich habe mich immer gefragt, weswegen ist das so? Gibt es dafür Gründe? Kann man vielleicht an diesen Gründen auch arbeiten? Und das war auch nicht nur meine Entscheidung, sondern eine Entscheidung von der gesamten Familie. Also natürlich mein Mann, aber auch meine große Familie drumherum, weil es alleine so anfangs nicht möglich gewesen wäre. Also man brauchte die Unterstützung der Familie, um zu gewährleisten, dass ich auch meinem Job weiter nachgehen kann. Mein Job ist fremdbestimmt von den Zeiten her. Ich habe keine Gleitzeit, ich kann mir die Zeit nicht selber einteilen, sondern ich bekomme einen Trainingsplan vorgelegt und bei dem muss ich einfach erfüllen und verfolgen. Und ja, so ist es dann zum Glück gewesen, dass es möglich ist und dass es großen Spaß gemacht hat, auch die Kinder auf diese Reise mitzunehmen.
Sie haben zwei Kinder, Sie haben Zwillinge bekommen, sind jetzt zum zweiten Mal schwanger. Wie haben Sie das denn? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn es kein Profifußball ist, geht man zum Chef oder zur Chefin und sagt, ich steige bald mal ein paar Monate aus. Das ist ja alles gesetzlich geregelt. Wie sind denn die Reaktionen bei Ihnen gewesen? Also da ist die beste Torhüterin der Nation mal plötzlich nicht verfügbar.
Ja, das hat natürlich auch Enttäuschung hervorgerufen, aber es war auch viel Freude dabei, weil sich die Menschen drumherum persönlich für mich mitgefreut haben, weil viele auch schon dann gerade in der Entscheidungsebene selbst Eltern sind. Aber ja, es war auch ein bisschen Ungewissheit da, ob ich dann auch wirklich zurückkomme, weil das die 20, 25 Jahre zuvor nicht passiert ist. Und theoretisch ist es gesetzlich genauso geregelt. Also ich bin auch Arbeitnehmerin. Das heißt, ich habe die gleichen Mutterschutzfristen und so weiter. Ja, ich hatte dann auch direkt Arbeitsverbot, nachdem ich das verkündet habe.
Also das ist so Schwangerschaftsstreifen irgendwie da so, oh, wir sind schwanger, dann müssen Sie das mitteilen und dann muss die Trainerin oder der Trainer sagen, vielen Dank, da ist die Bank, du darfst gerne zugucken.
Ja, so ungefähr. Also man hat genau diese Frist von diesen 12 bis 14 Wochen, in denen man das dann seinem Arbeitgeber mitteilen muss und man wird dann sofort freigestellt, weil es auch ein Beruf ist. Jetzt muss man wieder auf die juristische Formulierung irgendwie Gefährdung des ungeborenen Lebens oder so. Das wäre jetzt bei einem Beruf, wenn man im Labor arbeitet oder vielleicht in einer Kfz-Werkstatt oder ähnliches, wäre das dann genauso, dass man freigestellt wird oder einem in der Firma, wenn möglich, ein anderer Beruf angeboten wird. Also ich hätte eventuell beim Verein ins Ticketing oder so gehen können, wo ich einfach einen Bürojob habe und wo ich hätte weiterarbeiten können, aber der Verein hat mich dann auch freigestellt. Ja, und dann bin ich auch in den Mutterschutz ganz normal gegangen. Ich habe für mich selbst noch trainiert, aber beim Vereinstraining an sich war ich dann nicht mehr involviert.
Sie sprechen jetzt über die erste Schwangerschaft wahrscheinlich.
Genau. Ne?
Das war Wolfsburg.
Richtig.
Ihr Verein, Ihr Arbeitgeber. Wie ist denn der Support da so im Allgemeinen? Also wie werden Sie denn unterstützt, dass Kinder- und Profifußball auch funktionieren?
Ja, also zu der Zeit war das irgendwie eine Diskussion, weil niemand so richtig wusste, damit umzugehen. Was braucht eine Spielerin? Was kann man als Verein tun? Und es war ein sehr großes Herausfinden. Jetzt mittlerweile, 3 Jahre später, ist man auch beispielsweise beim Deutschen Fußballbund ein bisschen weiter. Eine Melanie Leupolz ist jetzt zurückgekommen und konnte dann davon auch profitieren, dass wir schon ein paar Regularien festgelegt haben, wie man sie auch während des Lehrgangs mit Anreise, Abreise und auch mit Begleitpersonen unterstützen kann.
Ihre das Kollegin war, in der deutschen Fußballnationalmannschaft, genau.
Genau, das war bei mir noch ein Prozess. Und im Verein, es ist auch von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich weiß, dass Melanie Leupolz bei Chelsea in London, die spielt in der englischen Liga, eine sehr, sehr starke Unterstützung erfährt in der kompletten Organisation und auch in der finanziellen Unterstützung. Beim VfL Wolfsburg war ich, ja, schon einfach auch darauf angewiesen, dass meine Familie das mitträgt. Ich hatte auch das Glück, dass ich zu Hause wohnen konnte und meine Eltern, Schwiegereltern und so weiter drumherum sind, weil wir keine vereinseigene Kita oder sonstiges hatten. Und jetzt zu dieser Schwangerschaft bin ich vereinslos. Das heißt, ich bin gerade selbstständig, ich habe keinen Verein im Rücken. Ich nehme gerade andere Termine wahr und bin gespannt, wie ich dann irgendwie in den Vereinsfußball zurückkomme.
Mich interessiert ja, ich habe auch Leistungssport gemacht und ich kann mich an Astrid Kumbandus, kennen Sie vielleicht den Namen, ehemalige Weltklasse-Kugelstoßerin erinnern. Die hatte diesen Biss, natürlich Hochleistungssportlerin, diese Kugel so weit wie möglich wegballern. Ja? Und dann kam sie mit ihrem kleinen Sohn im Kinderwagen zurück und sagte, mir fehlt der Biss. Ich habe diesen kleinen Killerinstinkt nicht mehr. Haben Sie irgendeine Veränderung festgestellt, dass die Mutter Almut Schuld anders auf dem Fußballplatz unterwegs war als die Nichtmutter?
Nee, wenn ich Fußball spiele, also direkt im Training bin, bin ich noch genauso ehrgeizig. Ich habe gemerkt, dass ich drumherum so ein bisschen gelassener geworden bin, wenn was von Abläufen nicht passt oder wenn Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht nachvollziehen kann, dann sage ich einfach, ich kann es nicht ändern. Ich habe auch wichtigere Dinge. Also da einfach diese Ruhe zu haben, aber auf dem Platz im Wettkampf ist das noch genau das Gleiche. Ich merke auch jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft, dass es immer noch kribbelt, dass ich gerne das zurückhaben möchte, dass ich Wettkämpfe bestreiten möchte, bei großen Spielen auf dem Platz stehen, mit einer Mannschaft zusammen ein Saisonziel erreichen. Das, ja, es juckt.
Das ist schön. Almut Schuld, Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft. Almut, nimm an! Und Sie haben es gemacht. Wie muss ich mir die erste Situation mit dem Ball vorstellen? War das so, dass Ihnen irgendjemand einen Ball vor die Füße gerollt oder geschossen hat und dass dann der linke oder der rechte Fuß automatisch an den Ball ging und Sie das Ding gestoppt haben?
Sehr gute Frage. Nee, ich weiß gar nicht, wie das im Kindesalter so entstanden ist.
Also Sie können sich nicht an den ersten Kontakt mit dem Ball erinnern, okay.
Nee, ich glaube, der war auch zu einer Zeit, wo ich noch kein Erinnerungsvermögen hatte, wahrscheinlich so mit 2 oder ähnlichem. Also ich habe Bälle schon immer geliebt, egal in welcher Größe, auch ob es jetzt ein kleiner Flummi war oder ein Tennisball und dann auch mit dem Fußball. Also es ist diverse Male in meinem Kinderzimmer die Uhr von der Wand geworfen oder geschossen worden. Und dann ist mit 5, als ich 5 Jahre war, einer meiner älteren Brüder zum Fußballtraining gegangen und im Verein eingetreten. Da habe ich gesagt, ich möchte da mit, ich möchte das auch machen. Und dann habe ich mit 5 angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Mhm. Ja, und da war ich dann plötzlich dabei.
Wenn Sie mit 5 angefangen haben, im Verein zu spielen, wie hat das denn vorher ausgesehen? Also wenn Sie sagen, Sie haben im Kinderzimmer die eine oder andere Uhr von der Wand geschossen. Bei uns war das so, der Bolzplatz, der Wäscheplatz hinterm Haus. Wer, ihr schießt den Ball an unser Fenster? Haben Sie solche Erlebnisse gehabt im Wendland?
Ja, natürlich. Also zum einen bei uns auf dem Hof. Meine Eltern hatten einen Bauernhof und dadurch war etwas Platz. Man wurde ermahnt, dass man nicht die Stallfenster kaputt schießen soll, aber das war nicht immer zu verhindern. Also da hat es dann doch ab und zu geklirrt oder man hat vielleicht auch mal einen Dachziegel runtergeholt vom Stall oder von der Garage. Ja, kleine Schäden sind dabei gewesen und dann gibt es auch so auf der Straße, also wirklich auf der Kreuzung gespielt, weil bei uns relativ wenig Verkehr herrscht, oder auf dem Spielplatz, auf der Gemeindewiese, dann auch in den Nachbardörfern hat man sich dann mit den anderen Kindern getroffen und Dorf gegen Dorf gespielt oder so. Es sind genau diese Sachen, die jeder Fußballer oder jede Fußballerin vermutlich so mitgemacht haben. Und ja, das war der Alltag.
Dorf gegen Dorf, alle haben miteinander gespielt. Das klingt für mich so, als hätte Ihnen dort auf dem Land, auf dem Dorf, keiner mal irgendwie gesagt, das ist ein Spiel für Jungs, geh weg.
Nee, tatsächlich, weil auch mein älterer Bruder dabei war. Und
der hat sie beschützt.
Man muss auch dazu sagen, ich sah schon eher aus wie ein Junge, halt kurze Haare, das war praktisch beim Fußball in dem Alter, und mit meinem Vornamen konnte nicht immer jeder etwas anfangen. Also es war am Anfang nicht definiert, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Ich hatte auch teilweise mal Situationen in der Schule, in der Grundschule oder in der so weiter, dass eine neue Lehrer oder Lehrerin kam und dann gesagt hat, das ist der Almut. Also konnte passieren. Aber natürlich hat man solche Situationen auch im Verein erlebt, dass man zu einem Spiel kam und dann die gegnerische Mannschaft festgestellt hat, oh, guck mal, die haben Mädchen im Team, das kann ja nichts werden, die werden sowieso verlieren, dann spielt das Mädchen auch noch im Tor. Und letztendlich dann, nachdem sie verloren hatten, kam dann, ja, Mädchen dürfen ja auch eigentlich gar nicht mitspielen. Also das war dann immer der größte Triumph, wenn man diese Vorurteile widerlegt hat. Meine Jungs in der Mannschaft hatten auch großen Spaß daran, dann genau solche Sprüche zunichte zu machen. Und da waren wir eine sehr große Einheit und das war eine unglaublich tolle Zeit.
Da waren jetzt ganz viele Sachen, wenn die Lehrerin mal gesagt hat, da ist der Almut. Was waren Sie denn dann für ein Kind? Sind Sie aufgestanden, haben auf den Tisch gehauen und gesagt, ich bin ein Mädchen, ich heiße Almut? Oder haben Sie die mit den Augen zur Decke gerollt und sich gedacht, so, oh, die merkt es irgendwann auch noch?
Tatsächlich komplett unterschiedlich, je nach Situation. Also wenn ich auf die Mädchentoilette gehen wollte und angeranzt wurde, dann habe ich natürlich was zurückgesagt, habe gesagt, sag mal, hackt's bei Ihnen? Also so ist es jetzt nicht. Wenn es jetzt im Unterricht war und es war vielleicht auch nur ein Vertretungslehrer oder so, dann war es mir manchmal egal. Es konnte auch passieren, dass jemand von meinen Mitschülerinnen gesagt hat, hey, das ist übrigens ein Mädchen, und haben sich dann drüber lustig gemacht, dass die Lehrerin oder der Lehrer das nicht mitbekommen haben. Also das kam immer drauf an.
Können Sie uns mal bitte Ihre Familie beschreiben? Sie haben gerade von zwei Brüdern gesprochen, da gehört noch eine Schwester dazu. Mhm. Wie war denn das Team Schuld dort in Dannenberg, im Wendland, in Niedersachsen, in der Idylle auf dem Bauernhof? Ich habe Bilder.
Ja, also ich bin die Jüngste von uns Vieren und wir haben viel zusammen gemacht. Wie das auch in der Familie ist, haben wir uns auch mal geprügelt und haben viele tolle Sachen zusammen erlebt. Also auch verbündet gegen andere, verbündet gegen die Eltern und viele Diskussionen geführt. Aber
worüber wurde diskutiert?
Über alles. Also was in der Schule passiert ist, was auch auf dem Hof passiert ist, was man irgendwie gelesen hat. Also unsere Beschäftigung gerade beim Mittagessen bestand darin, dass man den Vormittag ausgewertet hat aus den verschiedenen Schulklassen und dann wurden Wetten abgeschlossen, was denn richtig ist. Und dann musste man, damals war ja noch nicht mit Internet und Google, ist man dann ins Büro gegangen und hat die große Enzyklopädie rausgezogen, um dann nachzuschlagen. Und dann hat man darum gespielt, wer vielleicht abwaschen muss, wer den Tisch abräumen muss, wer vielleicht die letzte Krokette am Mittagstisch bekommt. Also es war sehr lustig und viele Klassenkameraden oder Kameradinnen, die dann vor Ort waren, haben dann gesagt, sag mal, was ist denn hier eigentlich bei euch los? Aber das war eine Riesenbeschäftigung bei uns und so an sich Fußball spielen. Haben wir viel zusammen gemacht. Meine Schwester war da manchmal eher raus, weil sie schon die Ältere war. Aber mit meinen Brüdern zusammen war ich viel auf dem Fußballplatz. Wir haben auch mal so ein tolles Erlebnis gehabt im Urlaub. Da waren wir alle zusammen in Norwegen und waren auch in so einem ganz kleinen Örtchen. Da würde ich sagen, waren 50, vielleicht 100 Einwohner. Und die haben sich gefreut, dass plötzlich aus dem Bus, dadurch, dass mein Cousin bzw. meine Cousins mit waren, 6 Leute ausgestiegen sind, die Fußball spielen können, dass sie dann mal tatsächlich 6 gegen 6 spielen. Also Deutschland gegen Norwegen haben wir da gespielt. Und das war immer eine große Sache.
Mhm. Deutschland gegen Norwegen. Bei den Männern wäre das für die deutsche Mannschaft relativ gefahrenlos. Wie sieht es bei den Frauen aus?
Bei den Frauen ist es ein Spiel auf hohem Niveau. Also die Norwegerinnen sind auch schon mal Weltmeisterin geworden, sind immer oben mit dabei in der Spitze. In Skandinavien allgemein hat der Frauenfußball einen hohen Stellenwert. Und es gibt Weltklasse-Spielerinnen, beispielsweise wie eine Caroline Hansen, die bei Barcelona spielt. Es gibt eine Guru Reiten bei Chelsea. Also die sind sehr international vertreten und normalerweise spielt auch der Großteil der Nationalmannschaft der Norwegerin nicht in der Heimat.
Hm. Ist Ihnen das mit dem Fußballspielen dann so zugeflogen oder waren Sie sehr ehrgeizig? Waren Sie fleißig?
Also ich war schon ehrgeizig, das bin ich auch immer noch, egal in was. Ich möchte eigentlich immer gewinnen und fleißig dann auch. Es ist aber auch eine Abwägung gewesen. Ich habe viele Sportarten gemacht, also sehr vielfältig. Ich habe beispielsweise auch Luftpistole geschossen. Ich habe Judo gemacht, bin Inliner gelaufen, Tischtennis gespielt. Also was Konträres zum Fußball. Und der Fußball hat mir immer am meisten Spaß gemacht, auch gerade dieses Teamgefüge. Und ja, so hat man sich dann da langgehangelt und hochgearbeitet. Und ich hatte meistens auch mehr als eine Mannschaft, in der ich unter der Woche gespielt habe.
In zwei Teams haben Sie gespielt, in einem Mädchenteam, aber auch in einem Jungsteam. Und in dem einen, ich glaube, im Jungsteam waren Sie Spielerin, also Feldspielerin?
Nee, im Jungsteam war ich Torhüterin und bei den Mädchen habe ich eher auf dem Feld gespielt.
Okay.
Es konnte aber auch passieren, also als Mädchen hatte man den Vorteil, dass man auch ein Jahr älter sein durfte als die Jungs. Das heißt, ich habe in der Jugend drunter oder manchmal auch in der Jugend drüber noch ausgeholfen, wenn es irgendwie gepasst hat. Jugend drüber war mein Bruder und Jugend drunter durfte ich dann ja älter sein. Das heißt, ja, wenn es hochkam, habe ich tatsächlich 4 Spiele die Woche gemacht.
Almut Schuld, die Nummer 1 im Tor der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, Welttorhüterin 2014. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es nur sage. Bedeutet das, es gibt keine Frau auf der Welt, die das besser macht als Sie?
Ich glaube, das ist immer ein bisschen Momentaufnahme. Es gibt so viele gute Torhüterinnen, das hat man ja auch in der Auswahl der letzten 10 Jahre gesehen, dass es unterschiedliche Namen waren, die auch aufgetaucht sind. Es gibt ja zum einen die Wahl der FIFA, es gibt die Wahl sowohl bei der UEFA, bei den FIFA-Turnieren, dann gibt es auch noch die Wahl der FIFPro, der Internationalen Spielergewerkschaft, und da tauchen unterschiedliche Namen auf. Also die Dichte in der Spitze wird immer größer, und das ist auch gut so, dass auch andere Nationen sehr, sehr gute Torhüterinnen stellen.
Ich stelle es mir trotzdem total schwierig vor. Das ist ja wie, du hast eine Mannschaft, und in dieser Mannschaft sind 11 Plätze zu vergeben. 10 können relativ so rotieren, auch wenn das eigentlich nicht geht, ne? Aber das sind Feldspielerinnen oder Feldspieler. Im Tor steht eine oder einer. Da muss doch ein unheimlicher Konkurrenzkampf, ein Druck aufkommen, zu sagen, diesen einen Platz will ich. Ist doch wie Wetten, das moderieren.
Ja, der eine Platz, den muss man sich erkämpfen. Wenn man sich ihn erkämpft hat, ist das eine komfortable Situation, weil man ja am sichersten weiß, dass man spielt. Das ist so, wenn man dann jetzt keine großen Fehler macht. Das ist auch schwierig, sich in eine Mannschaft wieder reinzuspielen, wenn man dann raus ist. Das habe ich auch nach meiner ersten Schwangerschaft erfahren, dass man sich auch mal wieder gedulden muss, wenn man nicht wie bei den Feldspielerinnen einfach mal eingewechselt wird. Wenn da eventuell ein Spiel schon entschieden ist, kurz vor Schluss, dann kommt der Trainer und sagt, hey, ich wechsle die jetzt ein, die hat gut trainiert, ich will mal gucken, wie die so im Spiel agiert. Bekommt sie vielleicht 5 Minuten, wenn sie es gut macht, bekommt sie die da drauf die Woche vielleicht 10 oder 15, und irgendwie kann man sich dann so auch wieder einen Startplatz erkämpfen. Das ist bei den Torhüterinnen nicht möglich, aber ja, es hat jede Position seinen Reiz, und ich bin ja auch Torhüterin geworden, weil ich es vielleicht einigermaßen gut kann, dann ist es auch in Ordnung.
Die Regeln auf dem Platz, die kennen wahrscheinlich die meisten. Also geht die eine raus, kommt die andere rein, und dann darf man das in einem Spiel irgendwie 3-mal oder?
Mittlerweile seit Corona 5-mal.
Okay. Wie ist das eigentlich bei den Torhüterinnen? Sie können ja nicht so wie im Handball oder so, jetzt die rein, das kann die besser, jetzt wieder raus und dann jetzt die wieder rein.
Genau, im Fußball ist es dasselbe wie bei den Feldspielerinnen. Das heißt, wenn man ausgewechselt wird, dann ist man auch raus. Aber man wechselt normalerweise einen Torhüter oder Torhüterin nur bei einer Verletzung aus oder in dem Fall, dass man ins Elfmeterschießen oder sonstiges geht und man sagt, vielleicht kann ja die Person auf der Bank das dann im Elfmeterschießen besser.
Wenn man Torhüterin des Jahres Welttorhüterin wird, gehen da so Türen von allein auf? Also rufen dann Leute an und sagen, hello Almut, it would be nice to meet you.
Nee, dafür müssten ja auch die Leute den Kontakt von einem haben. Ich habe jetzt meine Handynummer nicht im Internet ausgeschrieben. Das heißt, man bekommt die nicht selbst, und das ist auch im Frauenbereich noch nicht überall so verbreitet, wie es bei den Männern ist mit den Beratern. Also es gibt schon Berater, die man haben kann, oder Agenturen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber es ist dann doch mal schwieriger, zu Vereinen Kontakt zu bekommen. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt im letzten Jahr beziehungsweise Ende 2021 angesprochen wurde, auch von einem amerikanischen Verein, von Angel City FC, und dass ich mir da so einen kleinen Traum verwirklichen konnte, mal ein paar Monate in den USA zu leben und die Liga zu erfahren. Und die haben tatsächlich auch angerufen und gesagt, hey, wir suchen eine neue Torhüterin. Wie sieht's aus? Hättest du Lust?
Wie war's?
Spannend. Also wirklich spannend. Die Amerikanerinnen haben eine ganz andere Fußballkultur. Da ist auch vom Stellenwert her der Frauensport im Fußball deutlich höher angesiedelt. Wir hatten beispielsweise bei unseren Heimspielen einen Durchschnitt von 19.000 Zuschauern pro Spiel. Und das ist grandios. Das ist eine andere Ebene, als man das hier in Deutschland hat. Und es ist auch ein komplett anderes System. Da gibt es nicht zwei Vereine, wie jetzt in Deutschland in der Liga mit Bayern und Wolfsburg, die vorn wegmarschieren und die besten Spielerinnen versammeln, sondern es ist etwas gleichverteilter, so wie überall das System ist, ob es in der NBA, NFL und so weiter ist, dass man Nationalspielerinnen in jedem Verein hat, und genauso wird dann aufgefüllt mit internationalen College-Spielern. Das heißt, die Mannschaften sind nahezu gleich stark, und man weiß vorher nicht, wer wird Meister und wer schlägt wen, und das macht es dann auf einem anderen Niveau spannend.
Wie haben die Sie angeguckt in Los Angeles, als Sie gekommen sind? Da lief die Saison ja schon, und dann kommt da diese deutsche Torhüterin, ha, jetzt Almut Schuld.
Die waren sehr gespannt, was auf sie zukommt. Die hatten noch keine Deutsche dort im Verein, auch nicht so viele Europäerinnen, und waren erstmal unvoreingenommen, sind auf mich zugegangen, haben mich dann kennengelernt. Aber wir hatten im Großen und Ganzen sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch jetzt noch Kontakt mit sehr vielen von dort. Die haben das gemocht, mal so eine andere Mentalität reinzubekommen, einen anderen Blick auf Dinge, einen anderen Blick auf Taktik, ja, auf Organisation. Und das war schön. Also dieser Austausch, der bringt einen einfach weiter.
Sie haben da nur ein Spiel gemacht, ne?
Ja, tatsächlich. Also es ist immer, da sind wir wieder bei der Torwartposition, schwierig, mitten in der Saison reinzukommen. Wenn die Trainerin sich auf eine Stammtorhüterin festgelegt hat, dann müsste man sie ja vom Gegenteil überzeugen, wenn das mitten in der Saison ist und man durch die langen Reisen, also in den USA muss man sich auch vorstellen, dass man von Ost- zur Westküste 6 Stunden Flug und 3 Stunden Zeitverschiebung hat. Dadurch trainiert man nicht so viel, weil man mehr Reisetage hat für die ganzen Spiele. Und wenn man dann mit der Mannschaft nahezu gar nicht trainiert, dann kann man sich auch nicht so beweisen. Das wäre als Feldspielerin deutlich einfacher und man wechselt dann auch nicht so oft. Also ja, glaube ich, wenn ich am Anfang der Saison gekommen wäre, wäre ich unumstritten Stamm gewesen und so musste ich dann in den sauren Apfel beißen. Aber ich bin auch vor allem rübergegangen, um diese ganze Fußballkultur mitzunehmen und auch eine Grundlage zu legen, vielleicht für meine Karriere nach der Aktiven, dass ich einen anderen Blickwinkel habe und einfach neue Erfahrungen gemacht habe.
Wie haben die Amerikanerinnen denn darauf reagiert, dass da plötzlich eine Top-Torhüterin kommt, die aber auch zweifache Mutter, die Mutter von Zwillingen ist und die noch recht klein sind?
Also das ist in den USA eher gang und gäbe, da ist es normal. Also da war es schon beispielsweise bei der WM 99 so, die in den USA stattgefunden hat, dass die Mütter im Team hatten, die Kinder waren da mit unterwegs und es hat auch im entscheidenden Viertelfinale gegen Deutschland das Tor eine Mutter geschossen. Also da hat eine Mutter schon den Deutschen Fußballbund rausgeschossen aus dem Turnier und da ist es auch in der Liga normal, dass es schon vom Tarifvertrag her eine Unterstützungszahlung gibt für Kindergarten, dass die Kinder mitfahren dürfen und so weiter. Also da sind die USA schon weiter fortgeschritten in ihrem Prozess, weil es da eine höhere Normalität ist.
Wie viele Anrufe kriegen Sie, auch wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht überall hinterlegen, aber wie viele Spielerinnen melden sich und sagen, Almut, gib mir mal einen Tipp, weil es kommt mir so vor, als wären Sie ein Vorbild, ein Role Model, eine Vorreiterin, was Familie und Profifußball betrifft.
Ja, es gibt Spielerinnen, die nachfragen. Es muss nicht immer am Telefon sein, sondern manchmal auch in einem persönlichen Gespräch, wenn ich sie treffe. Die sind neugierig, manche eventuell mit dem Hintergrund, irgendwann selbst Mutter zu werden, andere mit dem Hintergrund einfach der Neugier und im Verstehen von den Prozessen. Das ist aber nicht nur bei den Spielerinnen so, sondern auch bei Funktionären, sowohl von Vereinen als auch von Verbänden, auch Agenturen so in Richtung Spielerberatung wollen gerne wissen, was los ist. Also über dieses Thema habe ich in den letzten 3 Jahren sehr viel gesprochen und ich bin auch froh, dass dieses Thema immer präsenter wird. Ist ja nicht nur in unserer Sportart so, sondern auch in den anderen Sportarten wird es präsenter. Es sind deutlich mehr Mütter da und auch da hört man, dass an den Bedingungen noch gefeilt werden kann.
Almut Schuld, die Nummer 1 im Tor der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Ich habe es gerade schon gesagt, Welttorhüterin 2014. Sie sind sowas wie der Manuel Neuer bei den Frauen. Manuel Neuer hat, glaube ich, ausgesorgt finanziell. Ich wage das jetzt einfach zu sagen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Ja, bei mir nicht. Ist aber auch in Ordnung. Also ich habe einen normalen Job wie jeder andere auch und ich werde auch bis zu meinem Rentenalter arbeiten müssen. Ich bin froh, dass ich trotz dessen ein angenehmes Leben hatte. Am Anfang musste man noch sehr viel rein investieren. Das heißt, dass meine Eltern mehr oder minder finanziert haben, dass ich Fußball spielen konnte. Und irgendwann mit dem Sprung zu VfL Wolfsburg kam es dann, dass ich es komplett selbst finanzieren konnte und auch über die Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft spielt da eine sehr große Rolle. Man hat dadurch ein paar Zusatzeinnahmen, die jemanden in der Frauenbundesliga dann zur professionellen Spielerin machen. Aber es ist weit weg von dem, was unsere männlichen Kollegen vermutlich verdienen. Man hat jetzt ja auch keine offiziellen Zahlen, die im Internet grassieren, sondern es sind ja alles Schätzungen. Also ich habe noch nicht gesehen, dass der DFB eine Gehaltsliste veröffentlicht hat. Ja, aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich bin stolz, dass ich so beschwerdelos, sagen wir mal, leben kann.
Ich springe Ihnen mal bei, Sie wollen sich nicht beschweren, weil Sie anständig sind und weil Sie den Sport mögen. Und trotzdem muss man, also würde ich mich doch irgendwie ein bisschen veräppelt fühlen, wenn da ein Jahreseinkommen im 5-stelligen Bereich gegen ein Jahreseinkommen im 6- oder sogar 7-stelligen Bereich gegenübersteht.
Ja, und bei den Männern wird es garantiert 7-stellig, wenn nicht sogar 8-stellig sein. Aber ja, das kann man so sehen. Also auf der einen Seite sehe ich immer, dass die Männer für mein Verhältnis auch zu viel verdienen. Das wie soll man das einem normalen Arbeitnehmer in dem Sinne erklären und wie soll man das auch anderen Leistungssportlern erklären, die eher von der, also auf Hilfe, Förderung von Bundeswehr, Polizei, vielleicht auch von der Sporthilfe angewiesen sind und Fußballer verdienen Millionen. Das ist nicht gerecht. Und man kann auch über Gender Pay Gap sprechen. Also ich glaube, es ist fast nirgendwo das Gender Pay Gap so groß wie im Fußball, vielleicht noch im Motorsport, weil da auch die Frauen kaum einen Fuß auf die Bühne bekommen. Aber ansonsten wird es kein anderer Beruf so hergeben, dass es so eine große Diskrepanz gibt. Aber auf der anderen Seite würde ich auch nicht tauschen wollen mit einem Manuel Neuer, der durch die Stadt läuft, von jedem erkannt wird, nie seine Privatsphäre hat. Das ist bei mir dann doch deutlich einfacher. Natürlich werde ich auch mal erkannt, aber nicht in dem Maße. Und ich werde vermutlich auch nicht von irgendwie Journalisten gejagt. Meine Familie wird in Ruhe gelassen und ich tauche nicht pausenlos auf Social Media auf.
Wie war die Situation eigentlich? Also Sie haben Sport studiert in Köln. Mhm. War das parallel zum Profifußball? Sind Sie da so Teilzeit hingefahren oder wie haben Sie das unter einen Hut bekommen?
Ja, genau. Das habe ich neben dem Fußball gemacht. Ich habe 2 Jahre in Bad Neuna, also im Rheinland, gespielt, habe da in Köln gewohnt, habe da die 4 Semester an der Sporthochschule gemacht und bin danach zum VfL Wolfsburg gewechselt. Und da habe ich dann mein Studium gestreckt, habe dann 2 Tage die Woche Uni gemacht, also bin immer gependelt zwischen Wolfsburg und Köln. Das war relativ anstrengend, aber ich wollte gerne weiterkommen im Studium, habe dann die Hospitation, die dazugehören, in Wolfsburg machen können. Und ja, seitdem bin ich scheinfrei. Ich muss immer noch meine Bachelorarbeit schreiben. Das heißt, das Studium ist noch nicht komplett abgeschlossen.
Das Damoklesschwert.
Aber es gab in Wolfsburg dann keine Bibliothek für Sport, in der ich mich dann mal hinsetzen konnte, um nach Literatur zu suchen. Und daran ist es bis jetzt gescheitert. Und es kamen auch immer so viele andere Projekte rein. Also es werde ich sicher noch machen. Und ich habe da auch Interesse dran. Und mal gucken wir mal, wann es die richtige Zeit ist. Hm. Bis jetzt muss ich sagen, habe ich immer genug zu tun. Ich bekomme ja auch ab und zu mal Anfragen vom Deutschlandfunk.
Das ist schön so, dass Sie die auch annehmen. Ich habe ein Bild, Ihr Mann und die 2 Kurzen, die Sie schon haben. Und dann kommt jetzt ein 3. dazu. Sie sagen, Schatz, ich bin mal 5 Stunden am Laptop. Ich schreibe mal. Welche Rolle spielt denn Ihr Mann, Ihr Partner in dieser jungen Familie Schuld?
Ja, eine sehr große. Ohne ihn wäre es nicht möglich. Ich bin ihm unglaublich dankbar, aber es ist auch ein Geben und Nehmen natürlich. Eine Partnerschaft besteht immer daraus. Es war jetzt so die letzten, ja, könnte sagen 2, 2,5 Jahre, dass er sehr viel zurückgesteckt hat, dass halt sein Beruf der ein bisschen flexiblere war. Das heißt, wenn wir in Schwierigkeiten kamen, dann hat er versucht, es bei seiner Arbeit zu regeln, dass ich losfahren konnte, weil mein Beruf unflexibler ist. Jetzt gerade in der Schwangerschaft ist es genau umgekehrt, dass er sich seine Termine legt und ich dann meine Termine nach seinen lege. Also für jedes Interview muss ich eigentlich fragen, kann ich dahin? Passt das in deinen Terminplan? Und das genießt er auch sehr, das ist auch in Ordnung und dann wird sich das vielleicht wieder drehen. Also wir bekommen das bis jetzt sehr gut geregelt und so können wir meiner Meinung nach auch garantieren, dass die Kinder sich wohlfühlen. Wir haben glücklicherweise die Großeltern im Hintergrund, die Kinder lieben das, so viele Bezugspersonen zu haben und wirken sehr, sehr glücklich und wir damit auch.
Und für die Familie, für die Großeltern, für das, was aus der Richtung Ihres Mannes kommt, sind Sie, wenn ich das richtig mitgeregt habe, auch ganz aktiv aus den Vereinigten Staaten von Ihrem Traum wieder zurückgekommen. Ist dann der Traum Wendland doch der schönere?
Also der Traum Wendland ist immer die Priorität gewesen. Ich habe schon gesagt, als ich aus dem kleinen Wendland in die große weite Welt gegangen bin, auch schon vor Los Angeles, also auch in deutsche Städte, nach Hamburg, nach Magdeburg, nach Köln und so weiter, habe ich immer gesagt, ich möchte gerne, wenn ich Kinder habe, zurück im Wendland sein. Es ist mit das Schönste, einfach rauszugehen in die Natur, ja, auf der Straße Fußball spielen zu können, weil so wenig Verkehr ist, auf der Straße Fahrrad fahren zu lernen, einfach draußen im Sand zu buddeln, mit den ja, Kühen im Stall zu spielen und so weiter. Und das war immer der Plan. Und ja, es ist schön, wenn man andere Träume damit vereinbaren kann. Darüber bin ich dankbar. Aber wir haben ein sehr, sehr schönes Leben in dieser kleinen Provinz und genießen das unheimlich.
Dann möchten Sie jetzt wieder Mutter werden und Sie haben schon durchklingen lassen, das ist nicht das Karriereende. Almut Schuld kommt zurück auf den Fußballplatz, möchte zurück ins Tor der Fußballnationalmannschaft. Dieser erste Moment Nationaltorhüterin, können Sie uns den mal noch beschreiben?
Den ersten, das heißt mein erstes Länderspiel sozusagen?
Das erste Mal dieses Trikot überziehen, wo dieser Adler auf der Brust oder auf dem Oberarm oder irgendwo auf diesem Trikot ist.
Also der erste Moment mit dem Adler war ja tatsächlich in der U15-Nationalmannschaft. Also das war so ein Riesenmoment, dass man nominiert wird und man sagt, boah, ich gehöre zu den Besten in ganz Deutschland und mache jetzt ein Länderspiel. Das war unfassbar so. Was ganz, ganz Besonderes, auch die Nationalhymne zu hören. Und dann hat es sich natürlich gesteigert mit U17, U19, U20, U23 und so weiter. Und dann kam die erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft der Frauen. Und die war für mich sogar mehr wert als fast das erste Länderspiel, weil man das erste Mal bei den Großen dabei war. Ich war 19, ich bin da so reingerutscht als junge Torhüterin, auch weil andere also verletzt waren, wurde ich nachnominiert. Also tatsächlich mitten in der Uni zwischen zwei Vorlesungen angerufen, klingelte das Telefon, unbekannte Nummern angegangen und dann hieß es plötzlich, ja, was machst denn du so? Sag ich, ja, ich bin in der Uni. Ja, pack mal deine Sachen, du müsstest jetzt mal losfahren. So, was ist denn jetzt hier los? Also das war auch so komplett überraschend. Also bei dem Länderspiel an sich konnte man sich schon etwas darauf vorbereiten, weil man häufiger dabei war und weil dann auch Nadine Angerer als Stammtorhüterin verletzt war und dann war es so ein bisschen eine Zwangsläufigkeit. Aber das ist schon was Besonderes. Also wenn man sich dann in Erinnerung ruft, dass man unter die besten, sagen wir mal 18, 20, 23 in ganz Deutschland gehört, bei einer Einwohnerzahl von über 80 Millionen, ist das einfach eine Auszeichnung und darauf bin ich sehr, sehr stolz und ich genieße es jedes Mal, wenn ich wieder nominiert werde und mein Land vertreten darf.
Zu Recht. Almuth Schuld ist die Torhüterin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur, zugeschaltet, übrigens aus München. Deshalb kann ich sie vor mir nicht sehen. Ich kann ihre Finger nicht sehen. Sind die eigentlich alle noch gerade oder sind da schon welche krumm, weil gebrochen?
Ich habe einen sehr krummen kleinen linken Finger. Das ist dem Kunstrasen geschuldet. Ich weiß auch nicht, wie die FIFA auf die Idee gekommen ist, aber wir haben eine Weltmeisterschaft auf Kunstrasen gespielt, 2015 in Kanada. Und beim Training bin ich dann so im Kunstrasen hängen geblieben, dass er ja in einer unnatürlichen Stellung stehen geblieben ist und ich mir so ja das Gelenk zerstört habe, dass ich ihn nicht mehr bewegen kann tatsächlich. Und da waren auch Sehnen- und Bänderabrisse dabei, aber es ist glücklicherweise nur der kleine Finger, damit kann man ganz gut leben und ich kann meinen Job trotz dessen noch ausüben.
Mit dicken Handschuhen.
Ja, ein Tape ist da mein Begleiter und man findet Mittel und Wege, aber es hätte schlimmer kommen können.
Sie sind so positiv. Jetzt sind die deutschen Frauen schon fast auf dem Weg zur WM, Mitte Juli bis Mitte August. Australien, Neuseeland, Sie nicht dabei und dann werden die womöglich ohne Sie Weltmeisterin.
Ja, das ist in Ordnung. Ich freue mich ja dann für Deutschland, wenn man Weltmeister wird. Ja, ich wäre wirklich gern dabei. Also Australien, Neuseeland ist auch vom Land her sehr attraktiv. Wir haben eine U17-WM in Neuseeland 2008 schon gespielt und da hat man einen Eindruck vom Land bekommen. Ist ganz anders als in Deutschland. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, zu der Zeit ist dort Winter. Könnte man auch lieber im Frühjahr oder im Sommer spielen, die Weltmeisterschaft. Aber es wird vermutlich in Australien trotz dessen warm genug sein und die werden sehr viele Eindrücke mitnehmen, weil auch vor allem in Australien, aber auch in Neuseeland der Frauensport, der Frauenfußball, ja, deutlich gewachsen ist in den letzten Jahren. Viele Fans in die Stadien kommen. Die haben ja auch das Eröffnungsspiel beispielsweise schon verlegt in ein größeres Stadion, weil die Karten so schnell verkauft waren. Also das sind tolle Vorzeichen.
Bringen Sie die Verantwortlichen bei der FIFA nicht auf diese Idee, man könnte vielleicht eine Frauenfußball-WM auch irgendwie bei 40 Grad kurz vor Weihnachten spielen? Ja, lieber der australische und neuseeländische Winter.
Ja, das stimmt.
Deutschland spielt in einer Gruppe, wenn ich das richtig gelesen habe, mit Kolumbien, Südkorea, Marokko. Wie realistisch ist dieser Titel 2023 denn?
Ja, bei einem Titel kommt es ganz oft nicht auf die Gruppenphase an. Bei den Männern zwar schon, häufiger haben wir ja erlebt in den letzten beiden Weltmeisterschaften, aber bei den Frauen, wenn ich jetzt die Gruppe so angucke, sollte das Weiterkommen auf jeden Fall drin sein. Und dann wird es interessant, weil dann genau die K.O.-Spiele kommen gegen die guten Mannschaften und da kann man das noch überhaupt nicht abschätzen. Es kommt ganz drauf an, wie die anderen Mannschaften auch spielen. Also realistisch an sich kann es schon sein. Man hat auch den amtierenden Weltmeister, die USA, im November in einem Spiel geschlagen. Im zweiten Spiel hat man verloren. Man hat auch Anwärter in den letzten Jahren wie England mal besiegt oder unentschieden gespielt. Aber man hat auch Spiele verloren, wie gegen Brasilien oder so. Also es ist alles möglich.
Das sagt Almuth Schuld, die deutsche Torhüterin. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den letzten Teil der Schwangerschaft. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Dankeschön.